Servus, herzlich willkommen und meine erste Frage an meinen heutigen Gast. An was denken Sie gerade, wenn Sie an den Iran denken?
Im Moment, wenn ich an den Iran denke, würde ich nicht etwas Brauchbares für Sie zu präsentieren haben. Das sind schon Gefühle, die ich nicht so ganz gut in Worte fassen kann, aber ich glaube, ich denke in erster Linie, wenn ich an einem Wort denken würde, an Eskalation.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Amir Gudasi, Dramatiker und Autor.
Ja, grüß Gott. Hallo Amir Gudasi. Sie sind uns zugeschaltet aus Wien, wo Sie schon lange leben. Schön, dass Sie bei uns sind.
Grüß Sie. Da ich nicht an Gott glaube, dann spare ich mir auch mit Grüß Gott. Aber ja, schön, dass ich halt dabei sein kann.
Ja, wann waren Sie das letzte Mal in Ihrem Geburtsland Iran?
Eben seitdem ich in Österreich bin, niemand.
Also 2009?
Ja.
Und was sind die Bilder, die Ihnen von diesen letzten Momenten aus Ihrem Geburtsland noch so in Erinnerung sind? Die letzten Bilder, die hängen geblieben sind?
Ich glaube, die sind halt die Gesichter der Menschen, die ich versucht habe zu konservieren und mitzunehmen. Und Gerüche und ja, das ist es. Und dann die Bäume, die letzten Bäume, die ich gesehen habe.
Und was sind das zum Beispiel für Gerüche? Wie riecht denn der Iran anders als Wien?
Naja, es ist so, wenn man an einem heißen Tag durch eine Gasse geht, riecht man einfach heraus, wo überall was gekocht wird. Das heißt, es sind sehr viele Essensgerüche da, aber das hat sich auch natürlich verändert im Iran, weil es gibt dann kaum mehr einstöckige, zweistöckige Häuser in Teheran. Alles wurde dann abgerissen, neu gebaut, sind jetzt halt auch voll viele Apartments dort und da riecht man auch weniger. Aber als ich dann klein war, war es so, dass man durch die Gasse gehen konnte, man wusste, welche Nachbarn genau was kocht und das ist etwas, was manchmal mich begleitet. Neulich bin ich in Wien durch die Straße gegangen, habe ich dann einmal riechen können, wer was kocht. Und dann das hat mich dann zurückgeschleudert irgendwie nach Teheran.
Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt wieder in den Iran fahren würden?
Gute Frage. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht an einem deutschen Kran baumeln. Das weiß man halt nicht, dass diese Kräne verwendet halt das Regime, um Menschen aufzuhängen.
Sie schildern das auch in Ihrem Roman Das Ende ist nahe. Da gibt es eben auch eine Szene, die der Protagonist mit 14 erlebt. Genau diese Szene. Unglaublich, eine absolut schreckliche Szene und eine realistische Szene.
Leider gehört auch zum Alltag der Menschen im Iran, dass sie halt so in der Früh dann irgendwelche Leichen baumeln sehen an einem deutschen Atlaskran.
Ja, nun ist das Klima gerade besonders angespannt wegen des Konflikts mit Israel. Mit welchen Augen blicken Sie auf diese Szenerie, die im Moment ja die ganze Welt beschäftigt?
Naja, ich ganz ehrlich gesagt, die Lage war immer angespannt. Iran hat immer mit seiner Proxys Israel angegriffen und bedroht. Und jetzt ist nur einfach ein bisschen direkter geworden. Die Proxys existieren schon, aber die haben keine Kraft wäre wie früher, deswegen musste das iranische Regime selber handeln, um das Gesicht nicht zu verlieren. Das heißt, wir sehen jetzt nur vordergründig, was früher im Verborgenen passiert ist. Das heißt, der Kampf ist jetzt sichtbar geworden für die gesamte Welt, aber die Lage war immer angespannt.
Weil im Prinzip in der Vergangenheit Stellvertreter das übernommen haben.
Genau. Und für die Allgemeinheit war es nicht so sichtbar, was für eine Bedrohung das islamische Regime im Iran für Israel ist. Ich kann mich daran erinnern, jahrelang hat das Regime diese Raketen, die sie auf Israel abgefeuert haben, präsentiert, standen auch auf Hebräisch und auf Farsi Schriften drauf, stand für die Vernichtung Israel, für Vernichtung Tel Aviv, für Vernichtung Haifa und so weiter. Und alle Apologeten im Westen sagten, naja, die meinen es nicht so. Das ist nur einfach eine Show. Und jetzt wissen wir, dass sie es auch genauso meinen, wie sie es halt da schreiben.
Sie selbst haben den Iran 2009 verlassen. Was waren die Gründe damals?
Ich habe das Land verlassen müssen, in erster Linie. Und genau, wenn einfach ein Muss sein muss dabei ist, dann heißt das, ist dann politische Gründe unter anderem auch dabei waren. Genau.
Sie sind dann nach Österreich gegangen, wo Sie inzwischen sehr erfolgreich als Autor und Dramatiker tätig sind. Nun ist ja Österreich gerade auch wieder in der Diskussion wegen des Wahlerfolgs der rechtsextremen FPÖ um Herbert Kickl. Wie nehmen Sie denn diese Stimmung im Land auf? Wie haben Sie die Wahl empfunden?
Naja, ich bin nach Österreich gegangen worden. Mittlerweile fühle ich mich dann zu Hause hier.
Sie hören sich ehrlich gesagt auch an wie in Österreich. Ich sehe Sie gar nicht, ich höre Sie nur. Aber Sie hören sich original an wie in Wiener.
Ja, das ist gut, das freut mich. In Deutschland bin ich der Österreicher, in Österreich bin ich der Jusch. So, das ist der Vorteil in Deutschland, dass ich immer als Österreicher wahrgenommen werde, mehr als in Österreich selbst. Optisch, wenn mich sehen würden, dann schaue ich wie Kaiser Franz Josef aus. Das ist ein Versprechen, genau.
Das heißt, Sie haben einen Backenbart, oder wie?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, das ist auch für mich dann ein bisschen eine, ich würde nicht sagen, das war eine Überraschung, aber es war eine große Enttäuschung für mich, dass das Wahlergebnis so gefallen ist. Ehrlich gesagt, ich habe auch zeitweise wahrgenommen, dass über 21% der Menschen in Österreich gar nicht gewählt haben. Das wäre natürlich gut zu wissen, wie die Wahl ausgegangen wäre, wenn all diese Menschen auch gewählt hätten. Ich weiß nicht, ob dann FPÖ mehr Stimmen bekommen hatte oder OVP oder die SPÖ und die Grünen. Was ich dann empfinde, ist, es ist sehr ungerecht der Grünen gegenüber, weil ich finde, die einzige zwei Ministerinnen, die wirklich gute Arbeit geleistet haben in den letzten paar Jahren in der österreichischen Regierung, waren die zwei, die der Grünen angehören, und die mussten auch jetzt mitbußen dafür, dass sie mit OVP koalitiert haben. Aber ja, die ersten Reaktionen waren da in Österreich. Es gab letzte Woche schon die erste Donnerstag-Demonstration da. Die Leute gehen auf die Straße und die sind tatsächlich sehr dahinter, damit keine Koalition mit FPÖ stattfindet. Das ist natürlich auch für mich besorgniserregend, weil ich mir denke, einmal habe ich ein Land verloren, ein zweites Mal möchte ich dieses Land nicht verlieren. Ich bin gespannt, ob dann die österreichischen Parteien ihr Wort halten und doch nicht mit FPÖ koalieren. Wir werden es sehen.
Debatten wie um sozusagen Remigration, wie es immer so heißt, und die kommen ja auch genau aus solchen Kreisen.
Ja, es gibt halt immer feuchte Träume der Rechten, dass sie halt Remigration nennen. FPÖ war immer gefährlich in Österreich und hat auch die Funktion eines Vorbildes für die rechte Parteien in Deutschland. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie nicht wieder in die Regierung reinkommen und ihr Versuchlabor wieder öffnen.
Sie hören 1:1 den Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem österreichischen Theatermann und Autor Amir Gudarsi. Er hat beim DTV-Verlag seinen Debütroman »Das Ende ist nah« veröffentlicht, die Geschichte unter anderem einer Flucht aus dem Iran, seinem eigenen Geburtsland. Wie lange war denn der Wunsch schon in Ihnen, ein Buch zu schreiben?
Ein Buch zu schreiben per se war nicht mein Wunsch. Ich glaube, dieses Buch zu schreiben war ein bisschen mein Wunsch. Ich hatte natürlich sehr lange, ich habe noch immer sehr viele Ideen, wie ich Bücher schreiben konnte und auch wie ich Filme drehen konnte. Aber das ist eine Frage der Möglichkeiten. In dem Fall mit diesem Buch habe ich die Möglichkeit bekommen. Erstaunlicherweise hatte ich auch viele Angebote gehabt von anderen Verlagen. Das ist nicht selbstverständlich, weil im Theaterbereich kenne ich das nicht so. Genau, und war ich glücklich, dass ich das letztendlich dieses Projekt umsetzen kann, das ich dann tatsächlich 8-9 Jahre lang geplant habe und lange dran geschrieben habe. Das ist auch ein Buch, das es mehr ist als nur eine Flucht aus dem Iran. Ich glaube, die Hälfte des Buches beschäftigt sich mit Europa und mit Deutschland und Österreich.
Mit dem Ankommen auch in Österreich, mit einem Asylzentrum in Traiskirchen, das es wirklich gibt, wo zentral, glaube ich, in Österreich alle Menschen, die Asyl beantragen, erstmal auflaufen. Also das ist eine der Handlungen
in Ostösterreich, ja.
Handlungsstränge in diesem Buch. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Buch hat einen langen Vorlauf, 8-9 Jahre. Es ist eine lange Zeit, in der man sich viele Gedanken machen kann, was man eigentlich für eine Geschichte erzählen will. Welche Geschichte wollten Sie erzählen?
Naja, Sie sehen erst einmal, dieses Buch hat eine besondere Struktur. Das Buch ist nicht unterteilt in Kapiteln, sondern ist gebaut
in Etagen.
Genau. Das Buch ist genau wie ein Haus gebaut. Die Fundamente sind falsch gelegt worden, weil A. ist ein werdender Intellektueller im Iran, ist trotzdem irgendwie auch von der iranischen Propaganda nicht geschont worden in Bezug auf Israel, in Bezug auf Juden, der ist auch teilweise ein Antisemit und auch ein patriarchaler Mensch, weil er in einem patriarchalen System aufgewachsen ist. Und das wollte ich mal zeigen. Und auf der anderen Seite haben Bizarra, eine deutsche Studentin, die in Wien lebt, sie hat auch ihre Projektionsflächen und Vorurteile. Und somit behandle ich auch eigentlich in Metaebene den Blick von Menschen in Europa auf die sogenannten Orientalen und der Blick der Menschen im sogenannten Orient auf Europa. Weil die beiden Seiten haben dann ihre Vorurteile und die beiden Seiten dienen füreinander seit der sogenannten Perserkriege als Projektionsfläche. Die sind die anderen, somit definieren sich auch diese beiden Seiten durch die andere Person.
Ihr A-Punkt steht nicht für Amir, für ihren eigenen Namen, sondern für Antragsteller, habe ich in einem Interview mit Ihnen gelesen.
Genau, das sehen wir auch. Das ist ja natürlich ein Spiel auch damit, weil sehr viele sehr voyeuristisch auf dieses Buch schauen und hat es gerne gehabt, dass es halt A-Punkt wäre. Wenn ich dann A-Punkt schreibe, dann kann ich auch genau Amir schreiben. Das wäre dann einfacher. Aber ich habe dann damit gespielt, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite, man sieht auch in dieser Szene, wo er bei Asylverhören ist und im Österreich sagen wir Asyleinvernahme, er wird auch zu A-Punkt gemacht. Durch die Person, die ihn befragt. Und somit wollte ich zeigen, dass er einfach zu einer Abkürzung wird in diesem System.
Ja, dieser A-Punkt stammt ursprünglich aus Teheran. Man wird auch gleich im Buch mitten reingeworfen in seine Welt. Er ist auf der Fahrt mit der U-Bahn zu einer Demonstration, trägt einen schwarzen Kapuzenpulli und fällt damit schon auf in einer Welt, die letztendlich anders ausschaut bei den Leuten, die eher systemkonform sind. Das ist, würde ich sagen, schon im vermutlichen Bereich des Realistischen.
Möglicherweise, ja. Ich habe auch Demos in Teheran miterlebt, klar.
Also man muss mal grundsätzlich sagen, jemand, der einen Roman schreibt, muss nicht festgeklopft werden auf das, was in dem Roman passiert, dass er das sein muss, nur mal als Erklärung.
Natürlich ist alles autobiografisch, wenn ich auch eine Frauenfigur schreiben würde, das ist autobiografisch, weil diese Frauenfigur erschaffe ich und das hat mit meinen Erlebnissen zu tun, mit meinen Beobachtungen zu tun, welche Frau ich dann als Figur erschaffe. Das heißt, im Grunde genommen ist alles autobiografisch, aber nicht so, wie es gedacht wird. Tatsächlich, dass es eins zu eins mein eigenes Leben wäre.
Diese Welt, die Sie da schildern im Iran, die ist auch eine sehr gewalttätige Welt. Also es geht unglaublich viel um Schlägereien und um Drohungen und bis hin zu, wir haben es ja vorher schon besprochen, zu Situationen, wo Leute gehängt werden, auch Vergewaltigungen, auch von Männern. Also zum Teil auch ganz schön grausam, dieses Buch.
Ja, so leider, die Welt außerhalb ist schon eine grausame Welt. Wir bekommen jetzt einen Schimmer davon, wo überall Krieg geführt werden und Menschen sterben. Iran ist auch nicht anders. Iran ist seit Jahrtausenden eigentlich eine Kreuzung der Geschichte. Diese Grausamkeiten haben dann begonnen mit der arabisch-islamischen Invasion, wo abertausende Menschen ermordet wurden sind und zwangskonvertiert wurden sind. Jahrhundertelang haben sich gewehrt und wurden wieder ermordet. Und dann gab es halt die mongolische Invasion, wo es halt tatsächlich die gesamte Kultur vernichtet hat. Bis zum Ersten Weltkrieg, wo Iran wieder besetzt war und einige tausende Menschen gestorben sind, weil sie nicht genug zum Essen hatten. Und dann auch im Zweiten Weltkrieg war Iran besetzt von den Mächten, so wie Sowjetarmee und auch britische Armee. Und da gab es auch wiederum Essenknappheit, weil die beiden Armeen das Essen aus den Hälsen der Menschen rausgeholt haben. Und das wurde alles nicht tatsächlich aufgearbeitet bis zur iranisch-islamischen Revolution im Iran. Da wurden aber tausende Menschen in den Gefängnissen erschossen, ermordet. Da hat es keine Zeit gegeben, um das aufzuarbeiten. Und dann gab es Iran-Irak-Krieg, wo über 1 Million Menschen von beiden Seiten gestorben sind und sehr viele Kriegsversehrte zurückgekommen sind. Das war alles wirklich Brutalitäten, die Menschen da gar nicht aufarbeiten konnten. Und während dem 8 Jahren Iran-Irak-Krieg, das war der längste Krieg im 20. Jahrhundert übrigens, hat das iranische Regime alle Menschen, die unliebsam waren, auch ausgelöscht und umgebracht, erschossen, aufgehängt. Und all das tatsächlich hat Spuren hinterlassen in einer Gesellschaft wie die iranische Gesellschaft. Wenn die Gewalt von oben kommt, vom Regime gegeben, immer weiter nach unten, versuchen die Leute auch systematisch für sich dann weitere Nischen zu finden, wo sie dann ihre Gewalt weitergeben können. Da sehen wir auch, es gibt Gewalt zwischen Männern, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. das ist leider so eine Gesellschaft, die nicht mit der Gewalt umgehen konnte und die ganze Zeit Gewalt von oben, von den Machthabern einstecken musste.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2. Amir Gudasi, das Ende ist nah.
So heißt sein Debütroman, über den wir gerade gesprochen haben. Jetzt lassen Sie uns mal in Ihre Kindheit im Iran reisen. Sie sind geboren 1986 in Teheran, das heißt 7 Jahre nach der Islamischen Revolution. Was haben denn Ihre Eltern und Großeltern noch erzählt vom alten Iran, also vor Ayatollah Khomeini, aus der Zeit des Schahs?
Ich habe sehr viel eben von den Großeltern mitbekommen, wie es dann die Zeit war, weil mein Großvater väterlicherseits hatte der Armee gedient und letztendlich war er dann, glaube ich, auch Fallschirmjäger in der iranischen Armee und dann am Ende war er so auch als Leibwächter von Schah tätig und dann, bevor er in Pension geht oder in die Rente, wie man in Deutschland sagt, war er der Polizeichef von der ersten Bezirk. Das ist der Bezirk, wo Schah zu Hause war und sein Palais hatte. Das heißt, ich habe von ihm dann sehr viele Geschichten gehört und auch natürlich von den Geschwistern meines Vaters, weil sie dann immer wieder im Sommer in Sommercamps waren, wo Schah auch dort war mit den ganzen amerikanischen Armeeangehörigen, die dann auch dort im Iran gelebt haben. Die haben dann mit den Kindern dort gelebt. Das heißt, ich habe dann all die schönen Erinnerungen, wie es nostalgisch auf diese Zeit geschaut wurde, von diese Seite gehört, genau.
Also eine Zeit, die ja auch ihre Schattenseiten hatte, aber die zumindest geprägt war von einer offeneren Gesellschaft. Da war noch nicht so verschleiert.
Der Schah war ein Diktator, aber gefangen in einer schwierigen Zeit. Wir lebten nicht in einer demokratischen Welt. Und das Interessante ist, Schah wurde zu Recht immer tatsächlich kritisiert, dass er Menschenrechtsverletzungen begeht. Aber in seiner Zeit gab es mehr Freiheit. Man dürfte alles kritisieren, außer den Schah selbst. Aber leider gab es halt so im Iran damals einen Fehler, den die meisten Intellektuellen begangen haben, besonders die, die eine Beziehung zur Sowjetunion hatten. Sie vergaßen, dass sie tatsächlich die Politik, die kolonialistische Politik von Sowjetunion im Iran umsetzen und nicht für eine bessere Zukunft kämpfen, wenn sie gegen den Schah vorgehen. Und somit haben sie dann mit den Islamisten und Khomeini kooperiert und am Ende haben sie ihm die Macht überlassen. Und da waren sie blind dafür, weil sie dann gedacht haben, wir brauchen einen charismatischen Führer. Dafür war der Khomeini gedacht. Aber der Khomeini war schlauer als alle anderen, hatte dann am Ende, als er an die Macht gekommen ist, hat er dann alle ausgelöscht und seinen Plan so umgesetzt, wie wir es jetzt im Iran sehen.
Was sind denn Ihre ersten eigenen bewussten Kindheitserinnerungen? Womit haben die zu tun?
Meine bewusste Kindheitserinnerung, glaube ich, die sind auch einzelne Bilder, wie meine Mutter mich getragen hat. Ich glaube, das ist einfach alles irgendwie in Verbindung mit meiner Mama. Aber im Grunde genommen, das ist auch wiederum viel Natur da. Ich habe in Teheran gelebt, aber mein Großvater väterlicherseits hat im Norden gelebt. Das heißt, wir waren sehr viel in der Natur. Wir waren wandern und so weiter. Und auch als ich aufgewachsen bin, weil mein Vater auch in der Armee war, waren wir nicht oft in Teheran. Das heißt, habe ich immer meine Streifen gemacht in der Natur. Und da sind, glaube ich, die ersten Bilder.
Über Teheran haben Sie mal gesagt, Ihre Kindheit war in Schwarz-Weiß.
Das ist tatsächlich, wenn wir dann daran denken, welche Bilder ich von Teheran habe, wenn wir über Teheran sprechen, ja, das ist alles Schwarz-Weiß, weil Teheran war eine sehr graue Stadt. Wir müssen bedenken, Iran war unter Sanktionen. Iran hat 8 Jahre lang Krieg geführt, teilweise mit der halben Welt, weil die halbe Welt tatsächlich auch Saddam Hussein unterstützt haben, finanziell auch mit Waffen. Das heißt, sehr viele Menschen waren tot und die Straßen sind auch alle nach diesen Menschen benannt, die gestorben sind. Das heißt, Iran ist ein großer Friedhof im Schwarz-Weiß, auch die Straßen tatsächlich.
Ja, und mittendrin Sie, wie können wir uns denn Sie als Kind vorstellen? Was waren Sie für ein Typ? Also eher so ein freches Kind oder eher ein zurückgehaltenes, schüchternes?
Hm. Ja, eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Aber wir dürfen sich vergessen. Ich habe es hier einmal gecheckt mit einem 75-jährigen Mann, ein ein Österreicher, mit dem ich gesprochen habe, der wurde als letzte Generation in Österreich auch in der Schule geschlagen. Ich wurde auch in der Schule geschlagen, das heißt, wir wurden alle in der Schule geschlagen. Das Interessante ist, dass ich dann gemeinsame Erlebnisse habe, wie ein 75-jähriger Österreicher, wie das System noch autoritär war in Österreich. Das sagt dann alles aus, tatsächlich.
Gibt es denn einen Tag Ihrer Jugend, den Sie nie vergessen werden?
Ja, ich glaube, es gab so einen Tag, wo ich zum ersten Mal Demonstrationen wahrgenommen habe. Es sind so einige solche Tage gegeben, aber ich habe dann nie wahrgenommen, dass es dann so solche große Demonstrationen gegen das Regime im Iran stattfinden und Teheran. Und das habe ich das erste Mal halt mit 11 und 12 dann wahrgenommen. Und da war ich schon sehr tatsächlich angetan und überwältigt.
Ich versuche mir auch vorzustellen, was Sie für einen Blick auf den Rest der Welt hatten. Sie haben ja selber schon gesagt, es waren Zeiten des Kriegs am Anfang noch, der erste Golfkrieg mit dem Irak. Später auch Zeiten der Sanktionen, auch des Abgeschiedenseins, auch das Mullah-Regime, das letztendlich die Menschen überwacht hat, die Frauen verschleiert hat. Was haben Sie so für ein Bild vom Rest der Welt gehabt? Haben Sie zum Beispiel sich Österreich, Wien vorstellen können? War das was Sie wussten, dass das gibt?
Einerseits ist wichtig zu erwähnen, trotz all dem hat es auch ein Leben im Iran gegeben. Menschen haben sich verliebt, Menschen haben normal gewohnt. Die Leute, die unter diesem Regime gelebt haben, haben kein Bewusstsein darüber gehabt, dass sie unter so einem furchtbaren Regime leben, weil irgendwann mal gewohnt man sich daran. Außer natürlich die Generation, die dann auch die Zeit davor erlebt hat. Aber meine Generation kennt ja keine andere Zeit. Das heißt, für uns war es Normalität. Erst mit der Zeit habe ich realisiert, dass ich unter so einem islamischen Staat geboren und aufgewachsen bin. Nicht so viele Iranerinnen und Iraner tatsächlich haben dieses Bewusstsein, dass sie in so einem System aufgewachsen sind, unter dem islamischen Staat. Und wie wir auf die Welt geschaut haben, das ist wichtig auch zu erwähnen, dass wir nicht so viel Ahnung hatten von der Welt, weil wir dann abgeschnitten waren von der Welt. Es gab kaum Touristen im Iran, wenn man Touristen auf der Straße gesehen hätte, war es eine große Attraktion tatsächlich. Und wir haben auch nicht so viel Zugang zu Infos gehabt. Es gab Propaganda natürlich über den Westen. Die Menschen im Iran sind trotzdem sehr westenaffin, würde ich sagen, besonders Amerika ist sehr beliebt im Iran, trotz all der Propaganda des Regimes. Aber wir haben wirklich nicht so viel Ahnung gehabt über die Welt. Wir haben nicht einmal so viel Ahnung gehabt über Afghanistan. Afghanistan ist das Nachbarland vom Iran. Wir haben nicht so viel gewusst über dieses Land, obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, viele von denen zumindest, eine ähnliche Kultur haben, fast die gleiche Kultur, würde ich sagen. Wir haben nicht davon gewusst. Ich kann es auch als Beispiel nennen. Bei der ersten Taliban-Regierung, die Taliban haben dann die iranische Botschaft tatsächlich angegriffen, haben sie die Diplomaten in der Botschaft umgebracht. Dafür haben dann manchmal die Menschen im Iran, die Menschen, die aus Afghan quasi gesehen wurden, sind verprügelt. Aber oft haben sie dann die Hazaras, die eigentlich auch Schiiten sind, das heißt die gleiche Religion haben wie die meisten Iranerinnen und Iraner oder hatten, verprügelt, die auch vor Taliban geflüchtet waren, weil sie nicht wussten, dass die Hazaras gar nicht mit Taliban zu tun haben, auch für Taliban die Zielscheibe sind. Das war für mich als Jugendlicher, der gesehen hat, wie den manchen Afghanen zusammengeschlagen werden, schlecht behandelt werden, rassistisch behandelt werden, gar nicht präsent, dass sie auch selber tatsächlich verfolgt werden. Erst als ich ungefähr 19 war, habe ich eine Reise gemacht nach Afghanistan. Erst einmal habe ich mich informiert über dieses Land, habe ich vor Ort gesehen, wie dieses Land aussieht, wie die Leute sind. Aber wir hatten davor in der Schule gar keine Ahnung gehabt über die Region. Und neulich hatte eine Freundin von mir, die ich in Tadschikistan kennengelernt habe und die gerade in Teheran lebt, erzählt, in Teheran, weil sie halt in Amerika aufgewachsen ist. Sie hat so einen amerikanischen Akzent, wenn sie Englisch spricht. Sie meinte, sobald sie Englisch spricht, alle lieben sie, weil sie glauben, dass sie Amerikanerin ist. Aber sobald sie dann sagt, dass sie aus Tadschikistan kommt ursprünglich, haben die Leute kein Interesse mehr, mit ihr Zeit zu verbringen, weil sie tatsächlich eh mehr Lust haben, mit Menschen abzuhängen, die aus dem sogenannten Westen kommen und nicht mit einer Tadschiken, die tatsächlich auch die gleiche Sprache spricht.
Hier ist 1:1 der Talk mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem österreichischen Dramatiker Amir Gudarzi, geboren im Teheran, lebt seit 2009 in Österreich und ist uns auch von dort aus Wien zugeschaltet. Ja, wie sind Sie zum Theatermann geworden? Das fing ja schon im Iran an.
Ja, ich habe dann bei Ihrer letzten Frage vergessen, eine Antwort zu geben. Ich wollte eine Anekdote erzählen, wenn Sie möchten.
Natürlich, ich liebe Anekdoten.
Das ist gut. Also als Sie mich gefragt haben, wie ich dann als Jugendliche an Österreich gedacht habe, tatsächlich glaube ich, das Bild von Österreich war immer geprägt von Schokolade und the World of Music. Das war, glaube ich, ganz klassisch. Aber was ich interessant finde, ich habe als Jugendliche, als Kind und Jugendliche Kommissar Rex angeschaut, ohne zu wissen, dass es eigentlich eine österreichische Produktion ist. Und als ich dann in Wien war und zum ersten Mal im Praterstern, habe ich mich gefragt, so, warum kenne ich dann diesen Ort? Und ich habe es nicht kapiert, warum ich diesen Ort kenne. Und dann mit der Zeit habe ich realisiert, ich kenne Praterstern eigentlich aus einer Folge von Kommissar Rex. Und genauso wie ein Juweliergeschäft im ersten Bezirk kannte ich auch all diese Orte aus Kommissar Rex. Und das fand ich mal total interessant. Und dann habe ich angefangen, all die Kommissar Rex-Folgen anzuschauen, um zu wissen, welche Bilder ich damals vor Augen hatte, ohne zu wissen, dass es dann Österreich ist.
Sie sind geflohen aus dem Iran. Wollten Sie denn nach Österreich oder wie hat Sie es denn ausgerechnet dorthin verschlagen?
Ja, ich habe nicht vorgehabt, nach Österreich zu kommen. Einer der Gründe war es auch, dass ich nicht tatsächlich gedacht habe, dass ich in der Lage wäre, Deutsch zu lernen. Ich hatte dann, glaube ich, eh gedacht, dass ich vielleicht nach Kanada komme oder wenn schon dann nach England, wo ich ein bisschen mehr von dieser Sprache verstehe. Aber ja, das war interessant, weil ich kann mich daran erinnern, wie ich dann Straßenbahn gefahren bin und ich konnte diese ganzen Worte nicht auseinanderhalten. Ich kann mich auch daran erinnern, ich habe in einer WG gewohnt auch teilweise. Ich habe dann stundenlang nur zugehört, ohne zu verstehen, was die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sagen, weil ich dann diesen Klang wahrnehmen wollte. Aber, glaube ich, mit der Zeit ist einfach ein Schimmerlicht rausgekommen und konnte ich dann manchmal Worte erkennen oder Dinge erkennen und sinngemäß was verstehen. Aber ja, das ist etwas, was man nicht tatsächlich so leicht erklären kann. Ich meine, vielleicht in Literatur schon. Ich habe es halt versucht, in diesem Buch mich zu zwingen und das halt auch ein bisschen anschaulich machen. Aber das ist halt ein bisschen situativ und nicht erzählerisch, wenn Sie wissen, was ich meine.
Also es hat mit Geschichten zu tun, wie beispielsweise in einem Asylbewerberheim mit unterschiedlichen Nationalitäten zusammenzuleben, teilweise keine Fahrkarte zu haben und zwangsläufig schwarz zu fahren oder auch, wie Sie es beschreiben, hunderte von Kilometern letztendlich dann zu Fuß zu gehen. Wenn man irgendwo einen Apfel aufhebt auf der Straße, muss man schon fürchten, und so ist das wohl auch passiert, Ihnen oder vielleicht auch anderen, dass am Ende die Polizei kommt, alarmiert, da ist ein Asylbewerber, der meine Äpfel klaut und so weiter. Also es liest sich ja auch in diesem Buch und ich kann es mir einfach auch vorstellen, erstmal ein Gefühl der totalen, ja, erstmal Entfremdung. Man kennt sich nicht aus, kann die Sprache nicht, kommt auch nicht voran. Wie sind Sie denn aus dieser ersten Situation rausgekommen?
Ich meine, in erster Linie muss ich auch erwähnen, ich habe dann als jahrelanger Sozialarbeiter und als Dolmetscher gearbeitet. Das heißt, ich war auch in Niederösterreich tätig. Wir waren so im mobilen Dienst unterwegs, habe ich dann für die Menschen dann in Niederösterreich auch gedolmetscht. Das heißt, ich habe schon sehr viele Geschichten gesammelt. Ich habe sehr viel erlebt, gesehen. Es hat nicht nur mit meinen eigenen Erlebnissen zu tun, aber deswegen ist es das Buch auch so wichtig zu verstehen, was vor der Flucht passiert, was manche dieser Menschen erleben, bevor sie sich überhaupt auf den Weg machen, und dann auch zu zeigen, wie ist das, wenn sie erst einmal in Österreich ankommen, weil natürlich all das ist fremd, da sitzt ein Schock, viele Menschen haben ein Problem, sich auszudrücken, die können kein Englisch, es gibt keine gemeinsame Sprache, und dann auch wird man halt zusammengesteckt mit anderen Menschen aus anderen Ländern, die auch ihre Traumata mit sich bringen. In der Hoffnung, dass sie sich gut verstehen oder auch das Interessante ist, weil die Annahme der Mehrheitsgesellschaft ist, dass diese Leute, weil sie aus der gleichen Region kommen, weil sie alle Muslim sind, was auch immer, auch sich am besten verstehen werden und sich verbrüdern würden. Aber es gibt unter diesen Menschen auch Konflikte. Wenn wir über Afghanistan sprechen, da gibt es ethnische Konflikte. Das heißt, diese Konflikte werden auch mitgenommen, wenn sie dann auch in Österreich leben. Das heißt, die haben ihre Konflikte untereinander. Das heißt, die sind keine homogene Menschen, die man zusammensteckt in einem Zimmer. Und Sartre hat auch gesagt, die Hölle der Menschen sind die anderen. Und wenn man erstmal mit den anderen in diese Hölle steckt, dann realisiert man, dass er tatsächlich recht hatte.
Jetzt sind Sie ja aus dieser Hölle rausgekommen. Sie haben die Sprache gelernt, wie wir ja hören, exzellent. Und ich frage mich trotzdem, natürlich ist das Theater ja eine ganz spezielle Welt, weil das Theater sehr stark auch von der Sprache lebt, dass Sie so weit gekommen sind, dass Sie an die Uni gehen konnten, studieren konnten, dass Sie auch selber später Stücke geschrieben haben und so weiter. Also über diesen Prozess würde ich gerne noch von Ihnen hören, wie sich das so ergeben hat für Sie.
Naja, ich komme nicht aus einer Familie, in der gelesen wird. Meine Eltern, glaube ich, die waren einmal im Theater mit mir in Österreich und das davor auch tatsächlich nicht. Das heißt, ich komme nicht aus einer Familie, wo es dann normal war zu lesen. Ich habe nie meine Eltern lesen gesehen. Ich habe nie in meiner Umgebung irgendjemanden lesen gesehen. Ich habe nie eine Berührung gehabt mit dem Kino, mit dem Theater tatsächlich. Am Weg zu meinem Großvater sind wir an einer Schule immer vorbeigegangen. Und es ist eine Schule, wo man dort Theater studieren kann. Und ich hatte natürlich diesen einfachen Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden, wie viele auch in Deutschland zum Beispiel Fußballspieler werden wollen, weil sie dann nach Ruhm oder Geld sich sehnen. Erst als ich dann geschafft habe, die Aufnahmeprüfung zu bestehen, bin ich in diese Schule gelandet und dann gemerkt, dass es überhaupt eine Welt existiert, die dann Theater heißt. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Theater. Ich habe dann begonnen zu lesen, weil wir dann lesen mussten. Die Lehrer dort haben uns dann gezwungen zu lesen, weil wir dann über die Stücke sprechen mussten. Dann habe ich mit den Klassikern begonnen. Ich habe dann, Tschechow war tatsächlich der erste Autor, den ich heiß geliebt hatte. Ich habe alles von ihm gelesen, auch jeden Brief von ihm gelesen. Ich habe dann Shakespeare gelesen. Wir haben keine Bücher zu Hause gehabt. Ich bin immer in unserem Bezirk, bin ich zur Bibliothek gegangen, habe ich mich dort angemeldet, habe die Bücher ausgeborgt. Aber damals, Sie können sich auch vielleicht daran erinnern, war alles nicht digital. Es gab so ein Kärtchen immer auf dem Buch geklebt, wo man eingetragen hat, wer das Buch ausgeborgt hatte bis jetzt. Und ich war immer die erste Person, die dieses Buch ausgeborgt hatte und war auch lange tatsächlich die letzte Person, weil niemand in dieser Gegend tatsächlich Bücher gelesen hat und geschweige davon Theaterstücke zu lesen. Somit habe ich dann angefangen, diese Welt kennenzulernen und mir war es dann mit 15, 16 klar, dass ich keine Lust habe, Schauspieler zu werden, weil es dann langweilig ist, Schauspieler zu sein. Ich hatte Interesse gehabt, dann zu schreiben, weil ich gemerkt habe, Theater ist eine Art Diskurswelt und wir wissen auch, dass das iranische Regime panische Angst hat vor Kunst, zum Beispiel vor dem Kino, vor dem Theater. All das wird zensiert, aber Theater passiert live. Und genau in dieser Nische, wo die Zensur zu kurz kommt, kann man sehr vieles einfach halt dem Publikum übertragen. Ich habe dann zum Beispiel Erlebnisse gehabt im Iran, als ich im Theater war, wo der Schauspieler eine kleine Handbewegung gemacht hat und dann alle wussten, dass es eigentlich ein Appell ist an das Publikum, eine subversive Aktion ist. Und das hat mich fasziniert, dass man einfach unter diesem Regime auf einmal so eine halboffene Welt gefunden hat. Und ich war natürlich auch sehr naiv, habe ich mir gedacht, wenn wir jeden Abend dann 100, 200 Menschen beeinflussen können, dann können wir sukzessiv sehr viele Menschen beeinflussen. Aber letztendlich bin ich nie dazu gekommen, dass ich offiziell überhaupt im Iran was inszeniere. Was ich geschrieben habe, wurde nie offiziell in einem Theater im Iran gezeigt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Amir Budasi. Im Deutschen bewege ich mich ein bisschen wie ein Narr.
Ja, das geht vielen Österreichern so, kleiner Scherz. Das haben Sie tatsächlich mal in einem Interview gesagt, mit dem Deutschen sich wie ein Narr im Deutschen bewegen. Liest man aber nicht, wenn man Ihr Buch liest.
Naja, das ist natürlich so, Prosa ist ein bisschen anders als Theater. Das gesprochene Wort lässt auch ein bisschen mehr Spielchen zu und da bin ich auch ein bisschen experimentfreudiger. Das hat dann auch natürlich mit dem Thema zu tun. Wenn ich fürs Theater schreibe, zum Beispiel über das Erdöl in all seinen Aspekten, dann brauche ich neue Formen, neue Sprachformen auch sogar. An sich ist die deutsche Sprache ein bisschen eine neurotische Sprache, muss ich zugeben.
Aber auch das Österreichische hat seine Eigenheiten, wenn voller Dialekt gesprochen wird. Es gibt ja viele Begriffe, die gibt es so im Deutschen eigentlich nicht. Paradeiser ist zum Beispiel die Tomaten, der Stuhl heißt Sessel, Leihwand heißt schön. Also man muss sich auch erstmal einhören ins Wienerische. Sie haben es ja sehr verinnerlicht. Erzählen Sie mal bitte, was letztlich der Durchbruch war, wie Sie ans Theater gekommen sind, dass man Ihnen auch zugetraut hat, Stücke zu schreiben.
Sie meinen es in Österreich?
Genau.
In erster Linie ist es wichtig, weil wenn ich in Deutschland bin und dann Menschen suche, dann bin ich immer froh, dass ich halt zufällig in Österreich gelandet bin und nicht in Deutschland, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich so nasal Hochdeutsch rede. Ich bin ja froh, dass ich dann so ein bisschen eine wienerische Einfärbung habe.
Na, hören Sie mal, jetzt übertreiben Sie aber mal ordentlich hier.
Genau. Ja, okay, das ist mal gut. Genau, das, weil ich mag diese Melodie. Das ist einfach tatsächlich, das Wienerische ist sehr melodisch. Ich liebe diese Melodie. Das wird dann nicht so langweilig und monoton, wie manchmal halt so in manchen deutschen Dialekten sind. Wie es dann dazu gekommen ist, dass ich in Österreich erst einmal schreiben durfte? Naja, ich habe immer probiert, geschrieben. Ich habe dann immer so einen Brotjob gehabt. Ich habe als Sozialarbeiter in Dolmetscher gearbeitet. Nebenbei studiert und nebenbei geschrieben. Ich habe immer in der Nacht geschrieben, weil ich dann sonst keine Zeit hatte. Und dann habe ich dann so meine Stücke bei Wettbewerben immer hingeschickt. Und den großen Durchbruch kam damit, dass ich dann so ein paar Preise gewonnen habe. Aber hauptsächlich werde ich auch in Deutschland gespielt und wenig in Österreich, weil da muss ich auch sagen, dank Deutschland kann ich auch als Autor und als Dramatiker arbeiten, weil meine beiden Verlage sind auch in Deutschland. Wenn es dann, glaube ich, nach Österreich gegangen wäre, wäre ich vielleicht höchstwahrscheinlich nicht einmal ein Provinzautor gewesen oder geworden. Genau, aber dadurch, dass es in Deutschland mehr Möglichkeiten gibt, es gibt mehr Häuser, Theaterhäuser, die Verlage haben andere Möglichkeiten. Das heißt, es ist, glaube ich, ein bisschen mehr Chancengleichheit auch in Deutschland zu sehen als in Österreich, weil Österreich ist sehr klein. Es gibt diese Verhaberung hier in Österreich. Das heißt, die Leute sind auch relativ konservativ, weil einer der externen Lektorinnen, die auf mein Buch Das Ende ist nah geschaut hat, hat dieses Buch gehasst und diese externe Lektorin, zum Glück war extern und ich habe nicht mehr mit ihr zusammengearbeitet, die hat auch lange österreichische Verlage geleitet. Das heißt, hätte ich eigentlich keinen deutschen Verlag gehabt, hätte ich durch diesen Menschen nie die Chancen gehabt, überhaupt in Österreich zu publizieren. Allein jetzt, wo ich auch ein bisschen einen Namen habe, wenn ich dann bei irgendwelche österreichischen Zeitungen oder sagen wir Zeitschriften irgendwelche Kurzgeschichten schicke, damit es abdrucken, ich bekomme nicht einmal eine Antwort. Aber in Deutschland zumindest wird es angenommen und bekomme ich eine Antwort, wenn sie auch ablehnen, begründen. Es gibt einen respektvollen Umgang, was ich dann in Österreich vermisse. Meine Stücke werden nicht so oft in Österreich gespielt, wie es in Deutschland. Ich hatte die letzte Spielzeit 5 Premieren gehabt, 4 davon waren in Deutschland, eine kleine in Österreich. Viele meiner Stücke haben dann keine österreichische Erstaufführungen.
Amir Gudasi, letzte Frage an Sie. Wie geht's weiter? Was sind Ihre Pläne?
Ah ja, es gibt diese Spielzeit 2 Stücke von mir. In Marburg gibt es ein Nachspiel, Quälbare Leib ist zu sehen im Februar. 1. Februar ist die Premiere. Im Deutschen Theater wird was zu sehen sein im März. Und das nächste Buch wird auch irgendwann mal kommen. Ich arbeite erst einmal dran. Wir werden sehen.
Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank nach Wien. 1:1 der Talk war das. Unser Gast war Amir Gudasi, zugeschaltet aus Wien vom ORF. Österreichischer Autor und Dramaturg mit iranischen Wurzeln. Sein Roman Das Ende ist nah ist beim DTV-Verlag erschienen. Vielen Dank an Sie. und alles Gute. Noch ein Hinweis, 1:1 der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im Nürnberger BR Studio. Caro Matzko empfängt dort Karl Theodor zu Guttenberg und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Und am gleichen Tag, wenn Sie im Süden Bayerns leben, möchte ich Ihnen das Bergfilmfestival vom Tegernsee ans Herz legen. Geht dort über mehrere Tage, alles weitere im Netz und natürlich präsentiert von Bayern 2. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend mit unserem Programm. Ihr Achim Bogdan.